Wow, danke schön. Vielen Dank, liebes Lukas-Team. So schön, mit euch unterwegs zu sein. Als ich vorher hier stand, habe ich gedacht, Mensch, einer meiner Lieblingsorte in dieser Kirche war immer hier vorne, als Jugendlicher. Hier stand die Kanzel. Erinnert sich noch jemand daran? Und ab und zu haben wir hier in der Gemeinde übernachtet und dann habe ich die Kanzel zur Seite geschoben und gedacht, ich möchte dort sein, mitten im Segen Gottes. Da habe ich mich hier hingelegt und geschlafen. Heute steht hier ein Fußmischpult. Ihr wisst, wie es ist mit den Leuten, die im Gottesdienst einschlafen, wenn man die alle hintereinander auf den Boden legen würde, hätten sie es wesentlich bequemer. Psalm 8, wer bin ich? Wer bin ich? Ist nicht nur eine Frage von Jugendlichen manchmal, wer bin ich, was kann ich, sondern auch eine ganz tiefe Frage der Philosophie. In der Theologie gibt es ein Thema für diejenigen, die das interessiert, das heißt Anthropologie, gehört zur systematischen Theologie, so die Frage nach der Lehre des Menschen, wer ist der Mensch? Was sind wir? Das ist eine Frage hauptsächlich eigentlich für Menschen, weil ein Hund stellt sich so eine Frage zum Beispiel nicht. Ihr könnt heute Mittag ja auch mal es probieren mit eurer Katze oder mit eurem Hund, mal zu fragen, hast du mal darüber nachgedacht, wie du heute aussiehst, was dich beschäftigt und wo du vielleicht nächstes Jahr hingehst. Das machen Tiere nicht. Der Mensch hat diese Frage ins Herz gelegt bekommen. Die Frage, wer bin ich?
Und die Frage, wer bin ich, die meldet sich ganz häufig dann, wenn sich was verändert bei uns im Leben. Wenn eine Rolle wegfällt zum Beispiel, ein Dienst wegfällt. Vorher war man Kinderdienstmitarbeiter und jetzt? Wer bin ich? Wenn eine Aufgabe sich verändert. Und das ist manchmal auch sehr kritisch für einen selbst, weil Identität ganz viel mit dem zusammenhängt, manchmal auch, was wir so tun und machen. Wer bin ich? Und manchmal haben vielleicht auch andere ein anderes Bild von uns, als wir selbst von uns haben. Und manchmal auch
verändert sich dieses Bild, ich höre noch ein Hall drauf, ich weiß nicht, ob das normal ist, wenn wir scheitern. Bin ich das, was ich leiste? Na, vielleicht auch nicht, so ein bisschen. Es macht einen Unterschied, ne? Wenn jemand eingesetzter oder designierter Bundeskanzler ist und der war heute hier unter uns, dann bin ich, ach, guck mal, der und der ist da. Wer bin ich? Bin ich nur das, was andere über mich sagen? Bin ich das, was ich selbst über mich fühle? Auch unsere Gefühle können ganz schön trügerisch sein. Man kann sich wahnsinnig fühlen oder wahnsinnig schlecht fühlen und hinterher merken, es war doch nur Hunger oder irgendeine Substanz oder irgendwas anderes. Und viele unserer Antworten, die wir haben zu diesem Thema, wer ich bin, sind, finde ich, erstaunlich zerbrechlich. Leistung kann nachlassen. Rollen und Aufgaben können sich verändern. Anerkennung von Menschen und das Zujubeln kann ganz schnell verschwinden. Ich erinnere mich noch, als Obama damals gewählt wurde, so alt bin ich schon, und der ist am nächsten Morgen joggen gegangen. Und dann war das ein Riesenthema, weil da sind die dann alle mit ihren Wegen mitgefahren und haben geguckt, wie der joggen geht und so. Und dann war so, ja, der geht jeden Morgen joggen, das ist ganz besonders. Und alle haben zugejubelt an den Straßen und so. Und dann gab es andere Sachen, wo diese Personen dann wieder genau das Gegenteil getan haben. Und auch unser eigenes Gefühl schwankt manchmal von Tag zu Tag. Also, ob ihr das kennt, zwei Psychologen treffen sich, sagt der eine zum anderen, ach, ich sehe, dir geht's gut. Bleibt nur die Frage, wie geht's mir? Manchmal können wir es beim anderen relativ einfach sehen. Können wir ganz einfach erfahren und merken so, ah, okay, da und da bist du. Wir machen so Schubladen auf und sagen, so bist du. Und die Frage nach dem, wer bin ich, darüber redet Psalm 8. 8 kann man sich schön vorstellen, unser Zeichen für Unendlichkeit. Der 2.8.2008 war unser Hochzeitsdatum, ja. Wir haben heute die 8 und wenn ihr drüber nachdenkt am Ende, oh, worüber hat der Jonathan gepredigt, es hat irgendwas mit Großes zu tun gehabt, ach, das war dieses Zeichen Unendlichkeit auf den Kopf gestellt, auf die Seite gestellt, in die richtige Perspektive gestellt, sage ich mal, zum Gott Herrn hin, ja, dann könnt ihr euch das merken. Psalm 8 schauen wir uns an. Und Psalm 8 redet darauf auf ganz überraschende Weise. Der Psalm von David geschrieben, er schaut nicht zuerst nach in sich hinein, wenn er über Identität redet, sondern er schaut nach oben. Er guckt in den Himmel, in die Unendlichkeit und dabei aber auch in Gottes Herz. Und sieht darin, da ist was, jemand, der ist viel größer als wir. Und wer erkennt, erkennt sich nicht nur im Spiegel und sieht sein eigenes Gegenüber, in seiner brüchigen, fraktalen und fragilen Wesenssubstanz, sondern in dieser Gegenwart Gottes. Psalm 8. Wer bin ich? Wenn es am Abend vielleicht stiller wird in diesen Tagen, dann werdet ihr vielleicht manches sehen können. Ich liebe den August. Im August fliegen immer ein paar besondere Sternschnuppen rüber. Die Perseiden heißen die, glaube ich, so spricht man die aus. Da war mal ein Komet, der ist vorbeigeflogen und immer an derselben Stelle, wenn die Erde dorthin kommt, sind da tausende von kleinen Staubteilchen, die fliegen rum. Und es gibt so ein paar Abende im August, da lohnt sich der Blick nach oben ganz besonders. Gerade wenn man so da nach oben schaut, bekommt quasi das eigene Leben nochmal eine andere Perspektive. Ich weiß nicht, ob ihr das machen könnt im Sommer, wenn man so lange aufbleibt, so ein bisschen rausfährt. Bei uns in Stuttgart sieht man wenig vom Nachthimmel, wir haben viel Lichtverschmutzung, sag ich mal. Aber hier vielleicht fährt man raus und sieht so schön diese Vielfalt der Sterne. Und einer der Abende, wo es sich besonders lohnt, ist der 12. August demnächst, also die Predigt ist jetzt noch, hat noch ein bisschen Zeit in 10 Tagen. Da ist eine partielle Sonnenfinsternis geplant. Die letzte war 99, da war ich noch Schüler hier, da sind wir alle mit diesen Brillen rumgelaufen. Erinnert sich daran noch jemanden? Ja, genau, jetzt ja. So ein Erinnerungsvermögen. Die nächste wird dann demnächst sein, 2081. Könnt ihr euch den Termin ja schon mal eintragen in euren Kalender? Und wenn dann die Sonne untergegangen ist und man sie nicht mehr sieht, übernehmen dann die Perseiden an diesem Abend. Und mich fasziniert das, immer in den Sternenhimmel reinzugucken. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht vom James Webb Teleskop. Das ist so der Nachfolger vom Hubble Teleskop. Das ist jetzt so 2-3 Jahre alt, das Bild. Und auf diesem Bild erkennt man was Besonderes. Es fängt quasi Bilder ein, die, finde ich, rauben mir immer so den Atem. Licht, das bis von dort bis zu uns unterwegs ist, ist teilweise viele, viele Jahre, tausende, Millionen Jahre unterwegs. Und das ist hier quasi in einer Gegend, wo neue Sterne entstehen. Ein Stern ist quasi unsere Sonne. Sonnenfinsternis, ein Stern. Und da entstehen neue Sterne und neue Sonnensysteme. Und hier sieht man das so ein bisschen in diesem roten Bereich, das sind die jüngsten Sterne. Und hier in der Mitte vom roten Bereich, ich hoffe, ihr könnt das sehen, entstehen quasi gerade ein neuer Stern. Und das haben sie aufgenommen so zum ersten Mal, wie entsteht ein neuer Stern, ein neuer Sternennebel. Und ich finde das sehr faszinierend, wie groß unser Universum ist. Weil mitten all unserer Träume und unserer Herausforderungen des Lebens stellt sich die Frage manchmal, hey, wo finde ich meinen Platz eigentlich in diesem kosmischen Zusammenspiel? Wir sind nicht mal ein Stern, wir sind nur einer der vielen Planeten, die um unsere Sonne herumkreisen und auf diesem Planeten noch nicht mal das größte Land oder der größte Kontinent, so mittendrin und irgendwo da im Süden. Und wir rasen gerade mit einer ganz relativ hohen Geschwindigkeit, kreist sich die Erde um sich selbst und dreht sich um die Sonne. Die Frage für mich ist, was bedeutet diese kosmische Größe für uns? Das ist eine Weite, die können wir nicht kontrollieren. Und oft kann man dabei an 2 Dinge gleichzeitig denken. Zum einen, wie groß ist das alles Ganze? Und zum anderen, wie klein bin ich eigentlich im Verhältnis dazu? Wie groß ist das All und wie klein bin ich? Jetzt, ich komme gerade direkt von der Zeltstadt im Norden, ich werde gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Eine evangelistisch missionarische stärkende Sache, mitten in dem entkirchlichsten Gebiet in Europa. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir eine Veranstaltung jetzt gehabt. Ich durfte mit dabei sein, mit Leiten dort. Und da gab es dann manchmal Sachen und Herausforderungen und Themen und so. Und dann habe ich gesagt, Herr, du bist so allmächtig. Und ich danke dir, dass du jetzt auch hier bist. Und es hat mir manchmal geholfen, diesen Blick auf Gott zu werfen. Der Gott, der größer ist als sein Problem. Sven Großmann hieß er, glaube ich. Ja? Großmann. Hat dazu ein Buch geschrieben, Gott ist größer als dein Problem. Sehr, sehr toll zu lesen. Damals hier den Notausgang mitgegründet. Ich gehe mal noch mit euch einen kleinen Schritt weiter. Wir haben ja Zeit, es ist ja Sommer. Wir gucken ein bisschen in den Himmel hinein. Und zwar, das ist auch ein anderes Bild vom James-Webb-Teleskop. Und da, das muss ich sich vorstellen, wenn ihr mal eure Hand nehmt und einfach mal von euch fernhaltet, ja, und dann vielleicht mal den Daumen über den Daumen peilt, und da drauf auf diesem Daumen liegt ein Sandkorn. Ja, auf diesem Daumen liegt ein Sandkorn. Und durch das gucken wir, und dann seht ihr das alles, und das sind keine Sterne, sondern das hier ist eine Galaxie, wie unsere Milchstraße. Also unsere Milchstraße sind quasi viele Millionen von Sternen. Ja, oder unsere Milchstraße sind hunderte Milliarden Sterne, nicht Millionen Sterne, hunderte Milliarden Sterne. Nicht Sonnensysteme, Sterne. Und dann, also das ist das Sandkorn quasi, ne? Der Ausschnitt vom Sandkorn vergrößert. Und dann sehen wir hier Galaxien. Könnt ihr noch folgen? Für mich ist das schwer vorstellbar. Ja? Der Kopf ist rund, dass die Gedanken die Richtung ändern können. Aber er ist manchmal auch begrenzt und wir kriegen Gott nicht ganz in unseren Verstand hinein. So. Für mich hilft das manchmal, das irgendwie versuchen, mathematisch auszudrücken. Unsere Milchstraße, viele hunderte Milliarden Sterne. Und unsere Milchstraße ist eine Galaxie und hier seht ihr lauter Galaxien. Man weiß noch nicht mal genau, wie viele Galaxien es gibt. Was für ein großer Gott. Und ein Teleskop kann wirklich viel zeigen, auch wie weit das Licht gereist ist, aber es zeigt immer nur eine Realität, die schon lange, lange vorbei ist. Aber eine Frage kann uns kein Teleskop abnehmen. Was bedeutet es für mich? Bin ich in diesem unfassbar großen Kosmos überhaupt noch so groß wie ein Staubkorn, das kurz auftaucht und dann wieder verschwindet? Und da, wo wir auf unser eigenes Leben setzen, können wir sagen, ja, wir sind sehr, sehr, sehr begrenzt. Sehr begrenzt, wenn wir die richtige Realität, die richtigen Perspektiven raufkriegen. Wir haben nur einen ganz kurzen Ausschnitt. Wie lange dauert unser Leben? Es ist schnell, die besten Jahre gehen noch schnell vorbei. Wie ein Hauch und dann ist vergangen. Und genau diese Frage stellt dann Psalm 8. Und ich lese uns das einfach mal aus der Neues-Leben-Übersetzung. Den ganzen Psalm vor. Psalm 8 für den Chorleiter, ein Psalm Davids zu begleiten auf einem Saiteninstrument. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache aus waren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und dann kommt ein und doch, und das ist eine wichtige Sache, und doch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben, die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel und die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der Erde. Der Psalm beginnt mit Gott und er endet mit Gott und zwischendrin geht es irgendwie so um diese Perspektive des Menschen. Und dann ganz am Ende sagt der Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist sein Name in aller Ehre. Er ehrt Gott. Das ist das Anliegen. Der Mensch steht nicht im Mittelpunkt, sondern letztlich steht Gott im Mittelpunkt, weil alles letztlich von ihm, von seiner Perspektive aus überhaupt seinen Platz bekommt. Die Gravitation von ihm kommt. Seine Würde und sein Auftrag, die Würde und das Auftrag, wer wir sind, bekommen wir Menschen im Gegenüber zu Gott. Und dann kommt diese erstaunliche Bitte, finde ich, in Vers 3. Kinder und Säuglinge bringen die Feinde zum Schweigen. Kinder und Säuglinge, gleich auf die Kleinsten. Und der Gott, der den Himmel erfüllt, der setzt nicht auf die Lautesten und auf die Stärksten und auf die Größten gleich an dieser Stelle, sondern er macht diesen Blick weit und er sagt, Er blickt auf die Kleinsten. Das finde ich eine eindrucksvolle Sache Gottes, dass er sagt, ich sehe sogar das ganz Kleine und ich sehe sogar das Ungeborene. Du sahst mich, als ich noch nicht war. Bevor ich geboren wurde, kanntest du mich. Psalm 139. Und Gottes Größe zeigt sich gerade nicht darin, dass er das Kleine übersieht, sondern dass er das Kleine sieht, liebt und gebraucht. In der Bibel steht so in Psalm, er hat sogar jedes Haar auf unserem Kopf gezählt. Für mich ist es nicht so relevant, ob alle Haare in meinem Kopf gezählt sind oder nicht, für euch vielleicht auch nicht. Vielleicht habt ihr heute Morgen gesagt, ach, da fehlen schon wieder zwei. Das Schöne dabei ist, dass es eigentlich heißt, Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Galaxien, nicht Sterne, Galaxien, hunderte Milliarden von Sternen. Und dann dieser Gott, der sogar das Kleinste kennt, der dich kennt, dein Herz kennt, dich bis ins Letzte kennt. Und das ist so diese Tonart des ganzen Psalms. Gott sieht das Kleine. Und das ist letztlich die Tonart auch des Evangeliums. Jesus sagt es selber mal, ja, lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen wie ihnen gehört das Himmelreich. Gott sieht das Kleine. Und auch wenn du nicht im Hopsegang mehr durch die Straßen läufst, werdet wie die Kinder, darfst du wissen, Gott liebt dich so sehr und er sieht dir ins Herz. Und dieser große, allmächtige Gott, und daraus kommt diese Perspektive, wendet sich dem Kleinen zu. Er wendet sich uns und dir zu. Da kommt dieser Gedanke von Staub herein, wenn wir darüber reden, was ist der Mensch? Ha, Adama, Erde. Wenn ich jemanden beerdige, und das passiert in meiner Gemeinde, wo ich jetzt war, relativ häufig, ich habe so etwa 15 Beerdigungen gehabt im Jahr, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Doch der Geist, der aus Gott ist, soll wieder zu Gott zurückkehren. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Natürlich ruhiger gesprochen am Grab, aber letztlich sind wir irgendwann vielleicht nur noch Staub. Ich habe gesagt, was ist der Mensch, wie viel ist er wert, wenn du den Menschen nimmst, du wiegst ihn auf, alle Edelmetalle, wenn du keine Goldfüllung hast, die kannst du aber auch verlieren, habe ich neulich gelernt, dann bist du weniger wert, weil sonst bist du nur 7,80 Euro bzw. 8,20 Euro je nach Körpergröße wert, Materialwert. Mit Gold sind das gleich mal 150 Euro mehr, weil wenn der Goldpreis steigt, wirst du wertvoller als andere. Ich mache keine Werbung für die Zahnarztlobby hier. Was ist der Mensch? Wie viel ist er wert? Wie viel bist du überhaupt wert? Und darüber redet der Psalm. Wir sind Staub letztlich, nicht viel. Wenn ich den Himmel sehe, den Mond und die Sterne, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Der Mensch ist endlich, wir sind verletzlich, wir können nicht alles kontrollieren, wir können nicht jede Beziehung retten, wir können nicht jede Krankheit verhindern, wir können auch gar nicht jede Erwartung erfüllen. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Essen. Manchmal muss man uns die Windeln wechseln, im Krankenhaus auch. Wir brauchen einander, wir sind gar nicht darauf angelegt, als Menschen independent, einsam zu leben. Gerade diese ganze Sache von, ich bin eigentlich nicht von anderen Menschen abhängig, zeigt eigentlich schon eine Beziehungsstörung immer wieder, weil Gott uns in Gemeinschaft gestellt hat. Und es kann vielleicht auch kränken, wenn ich dir sage, hör zu, 7,80 Euro und du bist Staub. Ich weiß nicht, wer sich da jetzt angesprochen fühlt und sagt, ja endlich, sagt mir mal meinen Wert. Es kann kränken. Und unsere Kultur sagt was ganz anderes manchmal. Sie sagt, du kannst alles sein, was du willst, streng dich nur an. Da musst du nur und du sollst und häng dich rein. Ja, wir haben so ein bisschen diesen Selbstperfektionismus-Drang gerade wieder. Und wenn du nur genug Proteinriegel isst und wenn du nur genug in Beziehungen investierst und dann brauchst du nur noch diese App dazu, damit du dann jemanden kennenlernst und irgendwie noch ein bisschen psychische Gesundheit und so, und dann geht es dir richtig gut. Aber du darfst klein sein bei Gott, ohne klein gemacht zu sein. Ohne niedergemacht zu sein. Wie oft merke ich meine Grenzen, was ich nicht kann, ihr Lieben? Ganz häufig. manchmal ein Gespräch mit Leuten, manchmal ein Ding, und ich stehe dann da und denke so, oh Jesus, bitte hilf. Letztes Jahr eine ganz schwierige Situation mit einer Person, der ging es psychisch, körperlich gar nicht gut, und ich hätte so gebeten darum, irgendwas tun zu können, um die Person zu retten vor dem Tod, der dann eingetreten ist. Ich habe 15 Minuten vorher noch mit der Person gesprochen und telefoniert. Es war mir nicht möglich. Das, ob ihr solche Situationen kennt, vielleicht nicht so extrem, aber in anderen Situationen. Du stehst in der Annexe, Herr, warum? Warum sind wir so schwach und so klein? Warum können wir nicht einfach so machen? Und diese Superhelden-Fantasien, ja, die Avengers, hätten wir die da gehabt? Nur Spider-Man reicht. Aber warum sind wir so klein? Und dann kann ich trotzdem sagen, Gott liebt mich. Gott liebt mich, auch wenn ich klein bin. Gott liebt mich, auch wenn ich nicht groß bin, auch wenn ich nicht so bin wie andere. Auch wenn ich vielleicht nicht so rede und begabt bin oder mich nicht traue, das und das und das und das zu tun. Und das hat nichts mit meinem Wesen, verändert es nichts, weil Gott mich liebt. Was ist der Mensch? David schaut nicht permanent in den Spiegel, was heute viele Menschen machen, und versuchen, ihre Schönheit durch die anderen Persönlichkeiten zu finden, sondern er schaut zum Sternenhimmel auf Gott. Der Mensch ist begrenzt. Und wir dürfen aber wissen, der Mensch ist mehr. Es gab viele Theorien, was der Mensch ist. Der Mensch wurde ein nackter Affe genannt, ein kleines Stückchen Weiterentwicklung der Evolution von Desmond Morris. Er ist nur ein Tier, ist ein bisschen klüger, und das war's, so eine Theorie. Richard Dawkins hat gesagt, der Mensch ist ein Überlebensmechanismus der Gene, ein quasi ein bisschen Biochemie mit Fortpflanzungsauftrag. Mehr nicht, so ein bisschen Biochemie, ja, und dann veränderst du ein bisschen die Chemie und so, und dann geht's auch noch weiter. Dann gab es quasi aus der psychologischen Richtung, der Mensch als Reizreaktionsautomat. B.F. Skinner hat darüber geschrieben, er ist konditionierbar, steuerbar. Du brauchst nur die richtigen Incentives, dann passiert was. Und solche Modelle erklären etwas, aber sie erklären niemals alles. Sie erklären immer nur ganz kleine Teile von der Herrlichkeit, die Gott dem Menschen gegeben hat. 7,80 Euro. Von Liebe ist noch gar nicht gesprochen worden, von Sehnsucht, von Miteinander, von Schaffen, von Fördern, von Entwicklung. Dietrich Bonhoeffer wurde mal gefragt, wer ist er? Und hat ein schönes Gedicht dazu geschrieben. 1944 im Gefängnis, sein Gedicht Wer bin ich? Und ich möchte euch das kurz vorlesen. Wer bin ich, sagen sie mir oft. Ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich, sagen sie mir oft. Ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich, sagen sie mir auch. Ich trüge die Last des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würge mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür, über kleinlichste Kränkungen, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schlafen, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, dieser oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer, oder bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler, vor mir selbst ein verächtlich verwehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor dem schon gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Bonhoeffer redet darüber, dass seine Identität nicht aus der Selbstfindung kommt. Finde deine Identität nicht aus seiner Begabung, nicht aus seinem Stand, nicht aus seinem Können, nicht aus seinem Vermächtnis, sondern aus seiner Beziehung zu Gott. Aus dem, wer er ist vor Gott, im Miteinander vor Gott. Wer bin ich? Ich bin ein Mensch, der Gott kennt. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich krönt mit Würde. Du bist der Gott, der mich sieht mitten in der Wüste, sagte ein entlaufenes Sklaven Hagar. Und da war ein Gott, der sie gesehen hat. Wir sind gekrönt, unsere Würde. Manche wurden auch gekrönt. Hier in der Gemeinde, man wird gekrönt. Unsere Würde. Du hast nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Was für eine Perspektive, die Gott auf die Menschen hat. Hätten wir Menschen nur die Perspektive, wäre es ganz schwierig. Es ist unsere geschenkte Würde. Und die Antwort lautet, Gott krönt uns. Er sagt, Gott denkt an dich. Ich denke an dich, ich bin für dich. Ich wende mich dir zu. Du bist nicht bedeutend, weil du so groß bist, weil du so viel kannst oder so schön bist. Du bist bedeutend, weil der große Gott an dich denkt, weil du eben nicht nur ein Staubkorn bist im Sand der Ewigkeit, heute vergangen und morgen schon weg. Und wenn so Sonne und Universum explodiert, ist da eh nichts mehr da. Dann kommt da nichts mehr. Du lebst nicht nur für deine verflüchtigen Gefühle oder für deine jetzige Emotion, sondern da ist ein Gott, der sagt, ich sehe dich und ich liebe dich. Egal wie alt du bist, was für eine Herkunft du hast, was für eine Sprache du sprichst. Du hast eine Krone, eine Herkunft, eine Würde. Die hat auch ein ungeborenes Kind, eine Würde, weil sie von Gott herkommt und nicht vom Sein des Babys. Die hat ein älterer Mensch, der nicht mehr kann, der vielleicht dement ist und gar nicht mehr seine eigenen Partner erkennt. Und das ist so schwierig, da an einem Bett von jemandem zu stehen, der nicht mal mehr seine eigene Ehefrau erkennt. Aber zu wissen, dass da ein Gott ist, der alles weiß über die Person liebt und der Person eine Hoffnung und eine Zukunft und eine Perspektive gibt, die nicht aus ihm selbst kommt. Wer bin ich? Ich bin nicht mein eigener Schöpfer, ich bin mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und deswegen brauchen wir uns nicht kleinreden, wir dürfen sagen, wir sind Menschen, die gekrönt sind von Gott. Und diese Menschen bekommen einen Auftrag. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast und ihm Verantwortung anvertraut. Dem Staubkorn hat Gott gesagt, ich gebe dir etwas an Aufgabe, an Verantwortung. Ich habe geschaffen. Und dann kommen diese ganzen schönen Auflistungen, die Tiere, die alle aufgeführt werden. Und diese Verantwortung dürfen wir bewahren, wir dürfen dienen, wir dürfen sie gestalten, wir dürfen uns um diese Schöpfung kümmern, die Gott hier auf Erden geschaffen hat. Ob er die auf vielen anderen Planeten geschaffen hat, ich weiß es nicht. Ich lege das in Gottes Hand, was er da noch alles schaffen kann. Wir haben einen Gott, der kreativ ist, der gute Sachen schafft. Und diese Verantwortung heißt dann, wie gehen wir mit dieser Verantwortung um in der Familie, mit der Macht, mit der Aufgabe, wenn wir wissen, unsere Worte verändern etwas. In diesem Beruf arbeiten wir nur für unseren Vorteil. Auch in der Gemeinde brauchen wir die Bühne für unser Ego. Herausfordernde Fragen. Darf das Teil unserer Identität werden? In der Stadt, wo haben wir Verantwortung? Ich möchte Ihnen ganz kurz noch ein ganz kleines Beispiel erzählen. Ich komme gerade von der Zeltstadt im Norden. Das ist das Zelt von der Deutschen Zeltmission, DMZ. Die Abkürzung DMZ. Das steht dort oben im Norden. Mecklenburg-Vorpommern, das ist für den ganzen Norden. Und da gab es Menschen, die haben empfunden von Gott, Gott hat sie angesprochen, in Thüringen auf der Zeltstadt gründet etwas im Norden. Und die sind da reingegangen, haben alles investiert, ein Ehepaar, Steffi und Lothar. Und haben gesagt, sie geben da, was sie haben, mit rein und sind diesen Weg gegangen, weil Gott sie gerufen hat. Und das ist gewachsen und hat sich entwickelt. Und jetzt war ich diese Woche mit da, werde da die Verantwortung mit übernehmen. Und wir hatten so viele Menschen, die angesprochen wurden, gerade in dieser Gegend, wo sonst nicht viel ist, im kirchlichsten Teil Europas, dass unsere Beter gar nicht ausgereicht hatten am Abend. Wir haben 20 Leute fürs Gebetsteam gehabt und ich habe gedacht, boah, ihr seid aber ordentlich aufgestellt. Und dann standen die da und haben den ganzen Tag über schon gedient, weil die ganzen Gebetstermine nicht mehr gereicht haben. Ich habe gemerkt, Gott tut Wunder, wenn Menschen sich darauf einlassen, Verantwortung zu übernehmen. Da wächst Hoffnung. Und ich bin gespannt, wo Gott dich ruft. Und er sagt manchmal zu kleinen Staubkörnern, guck mal, du darfst einen Unterschied machen in dieser Welt. Und du brauchst deswegen nicht besonders fühlen, ich bin da, ich hab dich lieb. Und dann macht er was Tolles und du darfst wirklich Wunder tun. Einen Zusammenhang möchte ich noch ganz kurz euch zeigen für euch. Wir Menschen sehen diese großen Aufgaben, die wir haben, aber unsere Identität wackelt immer zwischen dem hin und her. Was sollten wir eigentlich alles tun? Was haben wir eigentlich bekommen an Auftrag und an Sachen von Gott? Und letztlich schaffen wir das nicht. Ihr wart im Hebräerbrief die letzten Wochen unterwegs, zumindest sagen das eure Predigten so ein bisschen, mit Laufen und verschiedenen anderen Dingen. Und dann im Psalm 8, der wird aufgegriffen im Hebräerbrief über Jesus. Er nimmt ihn auf. Da sagt er im Psalm 8, der wird in Hebräer ab Vers 6 eigentlich aufgegriffen. Denn an einer anderen Stelle der Schrift heißt es, ich lese einfach mal vor, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen solltest? Für kurze Zeit hast du ihn geringer als Engel gemacht und hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Und dann das Ende des Zitats. Wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Aber noch sehen wir das alles nicht. Doch Jesus sehen wir, der nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Eine kleine Auslassung habe ich gemacht. Weil er für uns den Tod auf sich nahm. Es steht ein interessanter Satz da. Noch sehen wir nicht das alles. Wir leben unsere Herrschaft noch nicht, aber Jesus sehen wir. Noch sehen wir nicht alles. Jesus ist alles unterworfen, letztlich, und er lebt das aus. Wir selbst sehen es noch nicht. Da wird dieser Psalm referenziert im Neuen Testament. Und es ist die Wende. Wir sehen aber Jesus. Jesus, der wahre Mensch, er nimmt unseren Staub an. Er wird hungrig, müde, verwundbar, kommt selbst in den Staub hinein und sagt damit, eure Zerbrechlichkeit, dein Nicht-Können, deine mangelnden Dinge in deine Identität, wo du dich vielleicht nicht traust, ist mir nicht zu gering. Und ich bleibe dir nicht auf Abstand. Jesus wird mit Ehrlichkeit und Ehre gekrönt. Das sagt dieser Text auch im Hebräerbrief. Und nicht, weil er sich über andere erhebt, sondern weil er sich hingibt aus Liebe. Und er herrscht auf andere Art und Weise. Nicht unterdrückend, sondern liebend. Darum ist Jesus nicht so ein weiterer Punkt in unserer fragilen Identität, er ist unser Zuhause. Bei ihm findet unsere Identität wirklich das, was wir brauchen, ein Eingebettetsein, ein Gott, der uns wirklich liebt, der uns sieht, der uns Hoffnung gibt, der uns Perspektive gibt. Und vielleicht bist du heute hierher gekommen, komm langsam zum Schluss, wenn ihr wollt, Lobpreisteam, könnt nach vorne kommen. Und du hast gesagt, dein innerer Satz, ich bin zu beschädigt, ich bin zu schuldig, ich bin zu klein. Vielleicht sagst du auch, eigentlich bin ich ganz gut, eigentlich brauche ich keinen Gottesdienst heute, ich bin nur so aus Gewohnheit hergekommen. Eigentlich brauche ich das alles gar nicht. Wir haben manchmal diese Tendenz in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und letztlich, glaube ich, fragt Gott uns, siehst du mich? Und noch viel besser, ich sehe dich. Und lass dir von ihm sagen, wer du bist. Geliebt, erlöst, berufen, und gekrönt mit Herrlichkeit. Und vielleicht stellst du dich diese Woche auch mal hin, Persiden, Sonnenfinsternis, und sag, Gott, zeig mir doch, wie du über mich denkst. Und ich möchte dich mal einladen, noch mit aufzustehen. Und eben einfach mit die Augen zu schließen, ich möchte noch zwei, drei Fragen mit dir geben und dann noch beten. Vielleicht kannst du Gott einfach diese Frage stellen. Herr, wo mache ich mich kleiner, als du mich siehst? Und wo mache ich mich vielleicht auch größer, als du mich gedacht hast? Herr, hilf mir. Hilf uns, Herr, verantwortlich als dein Gegenüber zu leben. Und richte unseren Blick immer wieder auf dich, Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, derjenige, der uns vorangeht. Du hast uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, Herr. Deine Gegenwart. Und hilf uns, andere Menschen, das Kleine nicht zu verachten, so wie Jesus getan hat, sondern zu lieben und zu ehren. Und am Ende wird alles wieder abgebaut. Unsere ganzen Erfolge kommen zurück in die Tonne. Aber ich glaube, Gott sagt dann, du darfst mit mir leben. Ich habe es gesehen. Jeden Atemzug von dir. Und ich liebe dich. Mein Empfinden ist auch da, dass Gott Heilung schenken möchte, da wo wir manchmal fragmentiert sind in unserer Identität. Und Herr, wir bitten jetzt darum, da wo Menschen mit Selbstzweifel zu kämpfen haben, dass du Heilung schenkst. Ich glaube, Gott möchte da ein paar Leute anrühren und sagen, du brauchst nicht an dir selber zweifeln, ich glaube an dich. Und ich empfinde, dass auch Gott manchmal manchen Leuten sagt, hey, du musst gar nicht groß sein. Es ist okay, so zu sein, wie du bist. Ich liebe dich. Du bist ein Gott, der uns liebt. Danke, Herr. Wirke du. Amen. Lass uns so einfach in den Lobpreis gehen.